Hallo und willkommen zu unserer internen Monatsrunde zu den Neuerungen in Tomato. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Unser Ziel ist ja, dich wie immer kurz und bündig auf den neuesten Stand zu bringen, was sich so getan hat und was demnächst ansteht. Heute haben wir vier Hauptpunkte für dich auf der Agenda. Erstens schauen wir uns das neue Ampelsystem für den Systemstatus an. Was steckt da genau dahinter? Zweitens gibt's Updates im Mutterpass, speziell beim Schwangerschaftsrechner. Drittens die neue Funktion Laborjoins, klingt spannend, zum Zusammenfassen von Labortests. Und viertens, ja, wichtige Anpassungen bei den Datenschutzeinstellungen für die EPA und auch beim Dokumentenupload. Okay, lass uns direkt reinstarten. Das Ampelsystem, das klingt ja so, als könnte man direkt in Tomato sehen, ob alles glatt läuft, oder?
Ja, ganz genau. Das ist die Kernidee. Wir wollen direkt im Programm anzeigen, ob bestimmte, Kernkomponenten von Tomato oder eben auch angebundene Systeme wie die Telematikinfrastruktur, die TI, ob da gerade Störungen bekannt sind. Das soll Transparenz schaffen und klar, auch den Support entlasten. Wenn eine Störung eh schon angezeigt wird, muss die Praxis ja nicht extra anrufen.
Mhm, das leuchtet ein. Weniger Anrufe, wenn das Problem schon bekannt ist. Praktisch. Wo finde ich denn diese Ampel und was bedeuten die Farben genau?
Also, ab Version 16.61 siehst du oben in der Hauptleiste, so in der Nähe vom Telefonhörersymbol. Da ist ein neuer Button. Die Farbe zeigt den Gesamtstatus. Grün heißt alles okay, operational. Orange oder gelb, das nennen wir degraded, da gibt's Einschränkungen bei mindestens einer Komponente. Und rot, vollausfallen. Naja, das bedeutet, mindestens eine Komponente ist komplett ausgefallen.
Und wenn ich mehr wissen will, klicke ich einfach drauf.
Richtig. Ein Klick öffnet so ein kleines Fenster, ein Popover und da stehen dann die Detailmeldungen zu den einzelnen Störungen drin. Die kritischsten, also die wichtigsten, stehen immer ganz oben. So siehst du auf einen Blick, was los ist. Zum Beispiel, als kürzlich die EPA einen Teilausfall hatte, da war das dann eben orange mit der Info dazu.
Ah ja, okay. Und was passiert, wenn die Praxis selber, sagen wir mal, die Internetverbindung weg ist? Dann kann der Status ja gar nicht abgerufen werden.
Guter Punkt. Ja, wenn die Verbindung weg ist oder der Status aus einem anderen Grund länger nicht aktualisiert wurde, ich glaube, die Grenze liegt bei 25 Minuten, dann zeigt der Button einen unbekannten Status. Im Popover steht dann eben der Hinweis, dass man die bekannte Status-Webseite prüfen soll. Die findest du ja im Hilfemenü.
Bei der internen Vorstellung, da gab es ja auch Feedback dazu, ne? Ein Punkt war, glaube ich, dass die Info kein Anruf beim Support nötig, irgendwie prominenter sein sollte.
Ja, genau. Das war ein wichtiger Hinweis. Die Info steht zwar im Text, aber man könnte sie überlesen. Wir überlegen gerade, wie wir das deutlicher machen. Vielleicht fett oder in einem eigenen Feld, damit sofort klar ist, okay, ist bekannt, ich muss nichts tun.
Und der Wunsch nach Filtern kam auch auf, oder? Ich meine, nicht jede Praxis nutzt ja zum Beispiel die TI.
Stimmt, die Frage wurde gestellt. Braucht eine Praxis ohne TI wirklich die TI-Störungsmeldungen? Ist ja auch ein valider Punkt. Eine Filterungsmöglichkeit ist fest eingeplant, sodass man eben nur Meldungen für Dienste sieht, die man auch wirklich nutzt. Aktuell laufen aber noch interne Tests. Wir müssen ja sicherstellen, dass das auch performant läuft, wenn viele Praxen gleichzeitig den Status abfragen.
Okay, verstehe. Und was genau zählt jetzt zu diesen Tomato-Kernkomponenten?
Laut Tooltip, also der kleinen Beschreibung, die erscheint, wenn man mit der Maus drüber fährt, sind das so zentrale Dinge wie Abrechnung, Kartei, Kalender, Medikamentenverordnung und auch die Update-Funktionalität selbst. Wichtig dabei ist, für manche davon gibt es keine direkte technische Schnittstelle, also keine API, um den Status abzufragen. Da pflegen wir den Status dann teils manuell, also basierend auf unseren internen Beobachtungen.
Alles klar. Klingt wirklich hilfreich für mehr Durchblick im Praxisalltag. Gut, dann lass uns zum nächsten Thema springen. Mutterpass. Was ist da neu beim Schwangerschaftsrechner?
Ja, da haben wir den Rechner für die Schwangerschaftswoche, also die SSW, und den Entbindungstermin überarbeitet. Er soll jetzt verständlicher und intuitiver sein. Man kann jetzt ganz klar auswählen, was die Basis für die Berechnung sein soll. Also erster Tag der letzten Regel, die LR, das ist ja der Standard. Oder ein bekannter Konzeptionstermin, das ist ja wichtig bei Kinderwunschbehandlungen zum Beispiel. Oder eben auch die aktuell bekannte Schwangerschaftswoche, wenn die Patientin vielleicht von woanders kommt.
Und die Ergebnisse, die SSW und der Termin, werden dann direkt angezeigt?
Ja, genau. Die Werte, also aktuelle SSW, der voraussichtliche Termin, auch die Mutterschutzfristen, die werden direkt live angezeigt und passen sich sofort an, wenn du die Eingabe änderst.
Okay, jetzt kommt es ja aber vor, dass der Termin später korrigiert wird, zum Beispiel durch einen Ultraschall. Was passiert dann mit der ursprünglichen Angabe, also der letzten Regel?
Das haben wir berücksichtigt. Wenn der Entbindungstermin manuell angepasst wird, weil der Ultraschall halt genauer ist, dann werden SSW, Mutterschutz und so weiter natürlich neu berechnet. Aber die ursprünglich eingegebene letzte Regel, die bleibt unverändert stehen. Das ist ja ein Fakt, der sich nicht ändert. Und geplant ist auch noch, dass man bald direkt den errechneten Entbindungstermin als Basis eingeben kann. Das kommt noch.
Ah, okay. Bei der Demo dazu kam ja kurz noch was anderes auf, oder? Irgendwas mit transparenten Fenstern unter dem neuen macOS. Das könnte ja auch Nutzer betreffen.
Stimmt, das hat Sebastian kurz gezeigt. Bei neueren macOS-Versionen, ich glaube Taro oder Tai heißen die, sind Fenster standardmäßig so leicht durchsichtig. Das kann manchmal stören, wenn der Hintergrund, also zum Beispiel die Kartei, durch so ein Dialogfenster durchscheint. Das kann die Lesbarkeit beeinträchtigen. Wichtig für dich und auch zur Weitergabe. Man kann das einfach abschalten. In den Systemeinstellungen von macOS unter Bedienungshilfen dann Anzeige und da gibt's den Punkt Transparenz reduzieren. Ein Klick und alles ist wieder blickdicht. Wir überlegen noch, ob wir das vielleicht für Tomedo-Fenster standardmäßig deaktivieren, aber so geht's auf jeden Fall.
Und gab's sonst noch was zu macOS? Irgendwas mit Buttons?
Ja, nur die Anmerkung, dass im neueren macOS generell Buttons und Eingabefelder etwas höher sind. Das ist aber eher für unser UI-Team wichtig, im Rahmen des Facelifts, damit nichts überlappt. Für die Funktion an sich ist das erstmal weniger relevant.
Alles klar. Gut zu wissen mit der Transparenz, dass es da eine Lösung gibt. Okay, nächster Punkt. Labor-Joins. Das klingt ja mega nützlich, wenn man mal das Labor wechselt oder sich Kürzel ändern.
Exakt. Das ist der Hauptanwendungsfall. Stell dir vor, Praxis wechselt Labor. Oder das Stammlabor nennt auf einmal den Kreatininwert nicht mehr Crea, sondern Creat. Bisher hattest du dann zwei Zeilen im Laborverlauf und in den Grafiken für eigentlich denselben Wert. Das macht Vergleiche halt echt schwierig. Mit den Laborjoins oder wir nennen sie intern auch Kombitests, kannst du diese verschiedenen Einträge zusammenfassen.
Das schafft bestimmt Ordnung. Wie richte ich das denn ein? Ist das aufwendig?
Im Moment ist die Einrichtung noch in der, ich sag mal, älteren Verwaltungsansicht unter Verwaltung Vorlagen für Laborwertegruppen zusammenführen von Labortests. Da siehst du links die schon erstellten Kombitests und rechts eine lange Liste aller einzelnen Labortests, die noch nicht zugeordnet sind. Du legst links einen neuen Kombitest an, gibst ihm einen Namen und ein Kürzel, zum Beispiel Kreatin mit Kürzel Crea. Und dann ziehst du per Drag und Drop die passenden Einzeltests aus der rechten Liste, also Crea, Creat, vielleicht auch Crea, einfach in diesen neuen Kombitest links rein.
Und im Laborblatt vom Patienten sehe ich dann nur noch eine Zeile.
Genau, da steht dann nur noch die eine Zeile, zum Beispiel Kreatinin. Die hat so ein kleines Symbol dran, das zeigt, hier wurde zusammengeführt. Wenn du mit der Maus drüber fährst, zeigt ein Tooltip an, welche ursprünglichen Tests da jetzt drin stecken. So kriegst du eine saubere, durchgehende Linie für den Wert.
Gibt es da Grenzen? Kann ich einfach alles zusammenwerfen?
Nein, eine wichtige Grenze gibt es. Wenn die Einheiten fundamental unterschiedlich sind, geht's nicht. Also Kreatinin in Milligramm pro Deziliter und Kreatinin in Mikromol, die kann man nicht zusammenführen. Das wäre ja gefährlich wegen Fehlinterpretationen. Was aber geht, sind zum Beispiel unterschiedliche Schreibweisen der gleichen Einheit, sowas wie μg und UG. Oder auch, wenn sich nur die Zehnerpotenz unterscheidet. Da gibt's eine Logik dahinter, was als gleich gilt.
Und bei der Einrichtung, da gab es wohl auch Feedback zur Bedienung. Das mit dem Rüberziehen von rechts nach links war nicht ganz klar.
Ja, das kam auf. Das Drag and Drop von rechts nach links ist nicht sofort super intuitiv. Da wollen wir die UI-Hilfe verbessern, vielleicht mit einem Pfeil oder einer besseren Beschriftung. Auch die vielen Minus-Buttons zum Entfernen wurden angesprochen. Das wollen wir aufräumen. Aber ganz wichtig, die Funktion sitzt ja noch in dieser älteren Maske. Es ist fest geplant, das in die moderne Laboreinstellungsverwaltung zu integrieren. Das wird dann alles an einem Ort und viel einfacher. Da sind wir auch schon dran.
Super, die Zentralisierung macht absolut Sinn. Das hilft sicher vielen Praxen. Okay, kommen wir zum letzten großen Block, die EPA, die elektronische Patientenakte. Ab Version 16.1 ändern sich da die Datenschutzeinstellungen. Was ist da der Kernpunkt?
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Um es einfacher zu machen, haben wir die alten Kontaktdatenschutzeinstellungen und die neuen EPA-Einstellungen zusammengelegt. Du findest jetzt alles in den Patientendetails in einem Reiter, der heißt Datenschutz und EPA. Alles an einer Stelle.
Okay, zentralisiert. Und wie ist das mit der grundsätzlichen Zustimmung zur EPA geregelt? Dieses Opt-out-Ding?
Genau. Für die EPA selbst gilt ja, solange der Patient nicht bei seiner Krankenkasse widerspricht, geht man erstmal von Zustimmung aus. Opt-out eben. In Tomedo bilden wir das jetzt so ab. Dass standardmäßig die Einstellung akzeptiert, hochladen in die EPA mit einem Ja quasi vorausgewählt ist. Die Praxis darf also annehmen, okay, grundsätzlich erlaubt.
Aber es gibt ja verschiedene Dokumente, Pflicht- und Wunschdokumente, richtig? Wie wird das beim Hochladen unterschieden?
Das ist der zentrale Punkt, ja. Für Pflichtdokumente, das sind im Moment Arztbriefe und Laborbefunde, die müssen ja seit 1. Oktober hochgeladen werden, wenn der Patient nicht widersprochen hat. Da ist der Schalter in den Einstellungen standardmäßig auf Ja. Bei den Wunschdokumenten, wo man die explizite Zustimmung braucht, denk an die EAU oder den Medikationsplan, den BMP, da gibt es 3 Stufen, Ja, Nein oder ohne Angabe. Standard ist ohne Angabe. Das signalisiert der Praxis, Achtung, hier musst du noch aktiv nachfragen und die Einwilligung dokumentieren.
Aber die Praxis kann das ändern, wenn der Patient zum Beispiel sagt, ja, bitte immer die EAU hochladen.
Natürlich, die Einstellungen sind nicht fest. Die Praxis kann die jederzeit manuell anpassen. Und dafür gibt's auch den Button in Kartei dokumentieren. Wenn du da draufklickst, wird der aktuelle Stand von allen diesen Einwilligungscheckboxen als Texteintrag in der Kartei gespeichert. Zur Nachvollziehbarkeit.
Und was passiert jetzt, wenn ich, sagen wir, einen BMP hochladen will und da steht noch ohne Angabe? Muss ich dann erst umständlich in die Patientendetails?
Nein, das haben wir versucht, praxisnäher zu lösen. Wenn du versuchst, so ein Dokument zum ersten Mal hochzuladen, also du druckst den BMP und setzt in Druckdialog den Haken in EPA speichern, dann kommt ein extra Dialogfenster, da kannst du dann direkt dokumentieren, was der Patient will. Sagt er ja, immer für diesen Patienten hochladen, dann setzen wir den Haken in den Details auf ja. Sagt er ja, diesmal hochladen, geht nur dieser eine hoch und beim nächsten Mal fragt das System wieder. Genauso gibt's Nein, nie hochladen und Nein, diesmal nicht. Wenn einmal immer hochladen gewählt wurde, kommt die Abfrage für diesen Dokumententyp bei dem Patienten dann nicht mehr.
Das klingt eigentlich ganz logisch. Aber im Meeting, da wurde ja heiß diskutiert, vor allem über die Benutzerführung. Ein Punkt war, ob der Haken im Druckdialog automatisch gesetzt wird, wenn schon immer Hochladen hinterlegt ist.
Richtig, das war eine zentrale Frage. Aktuell ist es noch so, selbst wenn in den Details steht, ja, immer BMP hochladen, musst du den Haken im BMP-Druckdialog noch selbst setzen. Das ist aber bewusst so als nächster Schritt geplant. Die Einstellung aus den Patientendetails soll in Zukunft den Haken im Erstellungsfenster, also beim BMP, bei der EAU und so weiter, automatisch setzen. Das wäre dann die nächste Stufe der Automatisierung.
Es gab aber auch die Idee, den Haken im Dialog vielleicht ganz wegzulassen, weil man ihn leicht vergisst.
Ja, der Vorschlag kam, Haken weg und bei ohne Angabe immer den Dialog zeigen. Die Sorge war halt, man übersieht den Haken. Das Gegenargument war aber ziemlich stark. Der Haken gibt Flexibilität. Auch wenn der Patient generell zustimmt, will die Praxis vielleicht mal ein spezielles, sensibles Dokument eben nicht hochladen. Und das geht nur, wenn man den Haken aktiv entfernen kann. Diese Möglichkeit soll auf jeden Fall bleiben.
Verstehe. Und dann war da noch die Sache mit dem ohne Angabestatus. Das Minuszeichen in der Checkbox. Das fanden wohl nicht alle eindeutig.
Genau, das Minus als dritter Zustand neben Haken und leerem Kasten. Da kam Kritik auf, ob das klar genug ist für ohne Angabe. Es wurden Alternativen wie Radio-Buttons oder ein Dropdown vorgeschlagen. Es gibt zwar einen Tooltip, der das erklärt, aber ja, die UI könnte da vielleicht noch klarer sein. Andererseits signalisiert das Minus dem Arzt auch, Achtung, hier musst du noch was entscheiden. Wir schauen uns an, ob wir das UI-Element da vielleicht noch anpassen.
Eine Frage noch. Was ist, wenn der Patient bei der Kasse der EPA komplett widerspricht? Muss die Praxis dann in Tomedo alles auf Nein setzen?
Nein, das ist zum Glück technisch geregelt. Wenn der Patient bei der Kasse widerspricht, kriegt die Praxis über die TI keinen Zugriff mehr auf die EPA dieses Patienten. Ein Upload ist dann technisch unmöglich, egal was in Tomedo steht. Die Funktion ist dann für den Patienten einfach blockiert. Da muss man nichts manuell ändern.
Okay, das ist gut zu wissen. Und der Button in Kartei dokumentieren, da gab es auch noch Fragen, oder? Zur Verbindlichkeit und ob man erinnert wird?
Ja, genau. Wird man erinnert, den zu klicken? Aktuell nicht. Und wie verbindlich ist der Eintrag? Naja, er wird manuell ausgelöst. Die eigentliche Nachvollziehbarkeit, wer wann was geändert hat, liegt ja in der Historie der Checkboxen selbst. Die kann man per Rechtsklick einsehen. Der Karteieintrag ist eher eine zusätzliche Doku-Hilfe. Ob man die Dokumentation automatisieren kann, also dass jede Änderung automatisch einen Eintrag macht, das prüfen wir noch.
Puh, okay, das war jetzt wirklich ein tiefer Einblick in die EPA-Anpassungen. Aber wichtig, dass das jetzt zusammengeführt ist und der Workflow für die Wunschdokumente klarer wird. Damit sind wir für heute durch unsere vier Themen durch.
Genau. Das war so der Schnelldurchlauf durch die wichtigsten Neuerungen und auch die Diskussionen aus dem letzten Meeting. Ziel ist ja, dass du und alle Kollegen damit schnell einen guten Überblick bekommen.
Absolut. Und wenn man jetzt sagt, Moment, bei Laborjoints oder der EPA, da will ich nochmal genauer nachlesen. Wo findet man die Infos am besten?
Wie immer gilt, alle ausführlichen Infos, oft auch die Präsentationen oder sogar die Aufzeichnungen aus den Meetings, die findest du gesammelt in unserem Kurs Neuerungen und Previews. Der ist ja auf unserer Lernplattform campus.tomedo.de. Da kannst du alles in Ruhe nochmal nachschauen.
Perfekt, super Hinweis auf den Campus-Kurs. Ja, dann sind wir für heute durch. Wir hoffen, diese Zusammenfassung war wieder hilfreich für dich. Bleib neugierig und bis zum nächsten Mal.